Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wir sprechen heute über Restrukturierung. Das glaube ich zumindest wirklich, vorbereitet haben wir das nicht. Und das liegt an meinem Gast, der explizit keine Vorbereitung wünschte und ehrlich gesagt nicht einmal das Thema wissen wollte. Coole Socke könnte man sagen und das stimmt durchaus. Profi kann man auch sagen und das stimmt auch. Denn Georgi Michailov ist selbst Host eines Podcasts und zwar mit dem Namen SMP Leader Talk. In seinem Hauptberuf ist Georgi aber Restrukturierungsberater und zwar bei Strukturmanagementpartner oder eben kurz SMP. Bei SMP ist er seit 2003 und ich glaube seitdem kennen wir uns auch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber er ist so ein Typ, bei dem man irgendwie immer ein schlechtes Gewissen bekommt, dass man selbst so vergleichsweise wenig macht. Georgi ist nämlich ein echter Musterprofi und trotzdem, und das ist wirklich ein Paradox, mögen ihn die Leute. Ich höre tatsächlich im Markt nur Gutes über ihn und ich bin immer noch auf der Suche nach seinen Schwächen, aber leider bislang noch nicht fündig geworden. Wie auch immer, herzlich willkommen in meinem Podcast, Georgi.
Vielen herzlichen Dank für die lieben Worte, lieber Bastian. Ich glaube, wie viele Restrukturierungsberater und Manager leide ich auch an einer Overconfidence Bias und deswegen wollte ich dir und mir die Zeit ersparen, um eine ausführliche Vorbereitung zu machen. Du bist ja auch ein echter Profi.
Ja, das war für mich in der Vorbereitung hilfreich. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber wir schauen mal, wo wir am Ende landen. Lass uns doch erstmal über deinen eigenen Podcast sprechen. Warum machst du einen und warum ist das kein Restrukturierungspodcast?
Hat mehrere Gründe. Erstens gibt es schon genug sehr, sehr gute Restrukturierungspodcasts. Ich wollte nicht noch mich dazu gesellen. Der zweite Grund war, ich wollte mich unbedingt mit einem breiten Spektrum an Themen beschäftigen, das auch mich sehr bewegt, weil auch die eigene Selbstentwicklung für mich im Fokus steht. Und so kamen wir dann zum Schluss, einfach genau dieses Format ins Leben zu rufen. Und bis jetzt hat es sich ausgezahlt, weil sowohl die Gäste wie auch die Zuhörer bis jetzt eine sehr, sehr positive Resonanz ausgelöst hatten. Und deswegen sind wir sehr zufrieden auch mit der Entwicklung und den Platzierungen im Managementbereich.
Lohnt sich auch wirklich da reinzuhören, darf ich sagen. Wie strukturierst du deinen Podcast? Denkst du dir Themen aus und suchst die richtigen Leute dazu oder stößt du auf Menschen und nimmst dann deren Themen auf?
Sowohl als auch. Das heißt, es kommt drauf an, was mich bewegt und dann suche ich einfach die besten Leute in dem Bereich und das sind meistens Forscher, Unternehmer, vielleicht auch praktizierende Ärzte, die ein super Buch geschrieben hatten und dann ist das super interessant, sowohl das Buch wie auch Papers zu lesen. Und dann bist du einfach auch für sich selbst einen Schritt weiter. Und ich merke, diese anderthalb Jahre haben auch meinen Entwicklungshorizont unglaublich erweitert.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du dich akribisch auf jeden Podcast vorbereitest. Also genau das Gegenteil dessen, was wir hier machen. Hast du vielleicht noch sonst einen Tipp? Wie macht man einen guten Podcast?
Was ich noch empfehlen würde, immer wieder paar Folgen von den Menschen zu hören, weil das dazu führt, dass du dich auf den Gast einschwingen kannst. Das war jetzt für mich auch die Möglichkeit, nicht nur Bücher zu lesen, sondern auch den Menschen ein bisschen zu erleben, was auch vielleicht noch ein paar Stunden Arbeit dazu bedeutet, aber das ist gut investierte Zeit.
Das ist in vielen Fällen bestimmt so. In deinem Fall brauchte ich das glücklicherweise nicht. Dafür kennen wir uns schon lange genug. Wir haben auch schon den einen oder anderen Abend über die vergangenen 20 Jahre miteinander verbracht. Das Glück hat vielleicht nicht jeder gehabt. Darum lass uns mal ein bisschen über dich sprechen, bevor wir auf den Markt kommen. Was treibt dich an? Du bist ja, ich weiß gar nicht, ein Getriebener, auf jeden Fall ein Treibender. Was steckt da in dir? Warum machst du so viel?
Keine Ahnung. Ich finde nicht immer die Ruhe. Und für mich wird immer wieder die Frage gestellt, was ist so der Sinn des Lebens? Ich habe mich auch damit länger auseinandergesetzt und irgendwann beschlossen, dass meine eigene Selbstentwicklung zum Wohle meines Umfeldes der Sinn des Lebens für mich ist. Und das hilft mir einfach, neue Pfade zu beschreiten. Und auch so kam auch der Podcast ins Spiel oder in der Firma die Weiterentwicklung, neue Felder zu erschließen, die Marke zu entwickeln. Es wird nie langweilig und ich achte auch darauf, dass ich den körperlichen Ausgleich finde auf allen Ebenen und das ist das, was auch notwendig ist. Ich bin ja kein Freund von Work-Life-Balance, weil ich eher von Work-Life-Cycle ausgehe, weil während ich arbeite, lebe ich auch sehr gerne und deswegen sei es getrieben zu sein oder auch treibend zu sein, beides macht mir Spaß, ja.
Zum Wohle deines Umfelds hast du gesagt, das ist eine schöne Formulierung. Auf der anderen Seite, gehst du da mit deinem Umfeld nicht häufiger auch mal einfach gehörig auf die Nerven?
Ja, wobei es gibt ja Habituation, die Menschen gewöhnen sich an alles und ich glaube auch hier ist ein eindeutiger Trend festzustellen, dass man sie dran gewöhnt hat. Ja. Und das ist sowohl in der Familie wie auch im Beruf. Ja.
Du kommst ja ursprünglich aus Usbekistan, was von uns, glaube ich, kaum einer kennt. Ich hatte wenigstens immer das Glück, 2 Wochen da zu sein, aber das ist auch schon fast 20 Jahre her. Welche Rolle spielt das, deine Herkunft, für dich heute hier und auch dafür, was du hier erreicht und aufgebaut hast?
Ich glaube, diese Herkunft erlaubt mir, unsere privilegierte Stellung in Deutschland deutlich besser einzuschätzen und vielleicht auch wertzuschätzen. Und als ich nach Deutschland kam, hatte ich eine sehr, sehr niedrige Absprungbasis und mit allem, was man jetzt so erreicht hat und was man hat, ist es viel einfacher, vielleicht zufrieden zu sein, weil man den Fokus nicht unbedingt auf das lenkt, was einem fehlt, sondern auf das, was man schon erreicht hat und was man genießen darf. Und diese Privilegien, die sind, glaube ich, einfacher wertzuschätzen, wenn du den Vergleich hast.
Okay, das verstehe ich. Du bist ja nun schon ewig hier und sag mal, von der Art, wie du an Arbeit rangehst, bist du, glaube ich, viel deutscher als die meisten Deutschen, wenn man die klassischen Vorurteile sich da mal nimmt. Trotzdem hast du dir ja, glaube ich, ein bisschen den Blick von außen bewahrt. Nun sprechen wir gerade sehr viel darüber, dass bei uns einiges eher nach unten geht als nach oben. Mhm. Wir hören das als Einschätzung auch aus dem Ausland und auch zunehmend, würde ich sagen. Teilst du das? Und wenn ja, woran liegt das?
Ich glaube, wir haben einen relativ ausgeprägten Grad an Saturiertheit erreicht in Deutschland. Und für viele, die jetzt heranwachsen, ist es natürlich auch ein Thema, dass man nur den Zustand kennt. Und wenn du eine sehr ausgeprägte Komfortzone hast, vielleicht nimmt man auch weniger Wachstumsschmerzen in Kauf, weil man auch schon in der Komfortzone glücklich ist. Und deswegen hatte ich auch einen riesen Vorteil, dass ich eine sehr, sehr schmale Komfortzone hatte. Und diese Leistungsorientierung, das war für meine Kinder auch die größte Herausforderung, in der Erziehung darauf zu achten, dass sie möglichst hungrig bleiben, ohne dabei zu hungern. Also ich wollte die auf keinen Fall in etwas einschränken, aber ich wollte auf jeden Fall, dass sie diesen Leistungsgedanken für sich selbst werten können und wissen, dass sie aus eigener Kraft sehr viel erreichen können, auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind. Und das, was ich aktuell beobachte, dass man einfach viel mehr vielleicht auf den Startschild und sich überlegt, was könnte ein anderer für mich tun? Und das ist nicht in meine DNA drin. Das heißt, ich versuche mich um mich selbst zu kümmern, ja, und nicht von jemandem anderen zu erwarten, was da noch kommen soll.
Das Thema Kinder, das ist sicherlich was, was viele andere Eltern auch umtreibt, unter anderem mich auch. Lass uns da mal ein bisschen teilhaben. Wenn der Sozialaufstieg oder wachsender Wohlstand keine Ziele mehr sind, was ist dann der Motivator für Menschen, um sich richtig reinzuhängen?
Ich glaube, für viele Menschen ist die Selbstwirksamkeitserwartung der essentielle Aspekt, um glücklich zu sein. Und dafür musst du etwas machen, was dich befriedigt. Und das ist halt etwas zu bewegen. Und deswegen ist auch die Zufriedenheit in vielen Unternehmen massiv davon abhängig, wie gut die Menschen etwas leisten können. Deswegen auch so viele Leute bei uns in der Firma sehr zufrieden sind, weil sie jeden Tag etwas Wertschöpfendes leisten können, was die Menschen merken und wo man auch jeden Tag sagen kann, okay, ich habe jetzt ein Unternehmen einen Schritt nach vorne gebracht und das ist jetzt nicht Prozessoptimierung, sondern das ist meistens deutlich ganzheitlicher und vielleicht auch an der Grenze zum Kippen, was natürlich auch viel spannender ist. Und ich glaube, diese Selbstwirksamkeit, Erwartung der essentielle Aspekt für ein gelingendes Leben, in hier und jetzt zu denken, okay, kann ich das leisten, was ich mir vorgenommen habe? Und das ist, woran wir permanent arbeiten. Und das ist das, was ich auch meinen Kindern beibringen wollte, dass sehr, sehr viel in deren Hand liegt.
Ist das für uns als Gesellschaft ein vernünftiger Ansatz, gezielt solche Leute wie dich, also junge, erfolgshungrige, gut ausgebildete Menschen zu uns zu holen?
Ich glaube, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja, die anderen Länder zeigen, dass das gut funktioniert. Und auch für mich ist das eine super Chance gewesen, die zwar nicht so einfach zu greifen war, weil man musste, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber vor 20 Jahren, als ich fertig geworden bin, dürfte ich eigentlich in Deutschland nicht bleiben, obwohl in mich 3 Jahre investiert wurde. Ja, das muss man sich so ein bisschen sachlogisch vorstellen und sagen, okay, das ist nicht sehr vernünftig, wenn du jemanden kostenfrei ausbildest und dann ihn aus dem Lande rausschickst. Alleine das ist nicht sehr logisch und auch nicht sehr wertschöpfend fürs Land.
Ja. Okay, ja, da hat sich, glaube ich, nichts Wesentliches verändert. Lass uns mal ein bisschen über deinen Markt und damit ja auch die gesamte deutsche Wirtschaft, vielleicht mit Fokus aber auf den Mittelstand, sprechen. Wir sehen, dass die schwierigen Fälle zunehmen. Und was mich interessiert, ist deine Einschätzung, was ist das? Also spüren wir da schon die Folgen einer vielleicht nicht immer ganz wachstumsorientierten Wirtschafts- und sonstigen Politik? Ist das die Konjunktur oder sind das die Folgen von Corona und Krieg? Was beobachten wir da gerade?
Ich glaube, du hast hier eine multipolare Krisenausprägungen, die aus unterschiedlichsten Perspektiven alle auf den Mittelstand einschlagen. Sei das Covid-Zeit, wo man auch eine Verschuldung aufnehmen muss, nur um zu überleben. Das war ja keine Investition in die Zukunft, sondern einfach Invest in den Erhalt des Unternehmens, was jetzt kein Payback liefert. Dann hast du natürlich auch die steigenden Zinsen. Das heißt, das Geld war sehr viele Jahre, Jahrzehnte fast schon billig. Viele haben sehr viel investiert, auch in den Ausbau der Kapazitäten. Und das merkt man, okay, das, was man erwartet hat, kommt nicht in dem Ausmaß zurück und ist sehr teuer. Dann hast du Transformationsbedarfe, ich meine, alleine in dem Automotive-Bereich. Und wenn du dann die Chinesen anschaust, wie gut sie in der E-Mobility uns nicht nur eingeholt, sondern überholt haben in vielen Bereichen. Das zwingt natürlich die Leute dazu, sich mit diesem steigenden Transformationsbedarf zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite ist durch die letzten Jahre, ist die Substanz des Unternehmens oder der Unternehmen angekratzt worden. Das heißt, du hast ja sozusagen auf einer Seite steigenden Investbedarf in die Zukunft. Auf der anderen Seite hast du relativ überschaubare Ressourcen oder Substanz, die durch Ukraine-Krieg und Covid vielleicht wirklich gebeutelt wurde.
Sind das jetzt die schlecht gemanagten Firmen, die erwischt werden, oder ist das ein breiterer Trend?
Sowohl als auch. Ich meine, der Anstieg ist für alle da, aber wie immer in jeder Branche hast du die Gewinner, die auch mit den schlechten Tendenzen besser umgehen können. Die gaussische Normalverteilung funktioniert auch hier. Das Top 10% werden auch gestärkt rauskommen und du brauchst außergewöhnlich gutes Management, das die Chancen erkennt, und du brauchst auch Fortune. Viele unterschätzen das, aber auch das gehört unglaublich zum Wirtschaften oder zum Leben dazu, dass du manchmal einfach an richtigen Ort, zur richtigen Zeit mit viel Mut unterwegs bist, weil das beobachten wir auch immer mehr. Die Firmenlenker tendieren zu sogenanntem Isoformismus. Das heißt, Vereinheitlichung der Standards. Das ist alleine Best Practice und Benchmarks, wenn du die übernimmst und die gleichen Strategien einsetzt, kommst du irgendwann zu einem Einheitsbrei und Konformismus. Und das ist dann margenschädigend, weil du dann nur über den Preis den Unterschied ausmachen kannst. Und das ist selten ein guter Weg. Deswegen anders zu sein, ist immer noch für mich persönlich eine der wesentlichen Botschaften an das Management. Versuch nicht, den Weg der Wettbewerber zu gehen, sonst bleibst du nur da, wo die Wettbewerber schon sind. Ja.
Okay. Ist das denn eine Trendwende, die du da beobachtest, oder ist das ein ganz normaler Downturn, der auch wieder verschwinden wird und der sich auf der Ebene von Einzelunternehmen auch lösen lässt? Oder ist das ein größeres Problem, das auf anderer Ebene angepackt werden müsste?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass dieses Thema des Isoformismus vor allem unter Unsicherheit sehr stark greift, weil wenn du unsicher bist, versuchst du mit der Masse zu schwimmen. Das heißt, das ist so Imitationsphänomen. Das heißt, je unsicherer man unterwegs ist, desto mehr schaut man nach sozialem Vergleich, um einfach sich der Masse anzuschließen, weil dann wird die Masse wissen. Und wenn die gesamte Masse in die falsche Richtung läuft, das erleben wir häufig, dann laufen alle in die falsche Richtung. Und da ist es schwierig, anders zu sein, weil man manchmal aneckt und vor allem sehr viel Mut benötigt, um da irgendwo auszubrechen, ja, und etwas zu wagen.
Jetzt ist Isoformismus ein Begriff, von dem ich gestehen muss, dass ich den bislang noch nicht kannte, aber ich glaube, ich verstehe ganz gut, was du damit meinst. Nur ist das nicht etwas, was die Berater eigentlich befördern? Ist es nicht so, dass die Berater durch die Unternehmen überall mit denselben Konzepten durchlaufen? Und auch, weil es so viele Berater gibt, der Individualismus in der Herangehensweise an Herausforderungen zunehmend verschwindet?
Selbstverständlich. Ich meine, auch die Berater tragen dazu bei. Deswegen ist es sehr wichtig, die richtigen Berater auszusuchen, die auch mutig sind, auch etwas anderes vorzunehmen und etwas vorzuschlagen, was nicht sogenannte defensive Entscheidungen sind. Weil defensive Entscheidungen sind vielleicht zweitbeste Entscheidung, die aber weniger angreifbar ist. Und das ist der wesentliche Aspekt der Unterschiede, nicht an defensiven Entscheidungen zu hängen.
Wenn wir uns mal die Szene der Restrukturierungsberater angucken, wie viele Isoformisten sind denn da unterwegs und wie viele gehen tatsächlich den Ansatz mit, den du forderst?
Da siehst du, ich schaue jetzt nicht auf die anderen, ich bleibe bei uns. Wir haben unseren eigenen Geschäftsmodellansatz, der in der Form in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurde und das, was uns hilft, einfach unsere eigenen Wege zu gehen. Und wir legen sehr, sehr großen Wert auf die Wertpositionierung eines Unternehmens und da beginnt alles bei der Frage, was ist der differenzierende Mehrwert, den wir leisten aus der Perspektive des Kunden, weil nur dafür kannst du dann auch bessere Preise und mehr Marge verlangen. Und dieser differenzierte Mehrwert steht im Fokus jeder Restrukturierung, jedes Turnarounds, jeder Performance-Steigerung.
Wenn du sagst, ihr habt da einen eigenen Ansatz, ist das auch der Grund, warum ihr eigentlich fast immer eure Leute von der Uni holt und nicht vom Wettbewerb?
Ja, das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist unsere Firmenphilosophie. Wir setzen ja zum Teil auch auf systemtheoretische Ansätze, die dazu führen, dass wir keine variable Vergütung auf der individuellen Ebene haben, sondern nur auf Team- und auf Unternehmensebene. Das heißt, unsere Mitarbeiter bekommen Fixgehälter. Wir haben auf der Partnerebene keine Umsatzziele. Wir haben keine Profitcenter. Wir agieren als ein einheitliches Team, das gemeinsam etwas Großes erschaffen möchte. Und wenn wir dann die Umsätze in Fokus stellen würden, würde es dazu führen, dass man nicht den Mehrwert für den Kunden im Fokus hat, sondern die eigenen Umsätze. Und es ist schwierig, von außen ein Team heranzuholen, wie viele das machen. Das schränkt unser Wachstum ein, aber wir verzichten dann auf das Wachstum, um die einheitliche Entwicklung sicherzustellen, ja, die nachhaltig ist.
Könnt ihr euch vielleicht besser auf das Wachstum der Kunden fokussieren? Du hast da einen schönen Spruch, der heißt Wertsteigerung mit Wertschätzung in deinem LinkedIn-Profil. Das klingt erstmal super, ist auch ein schönes Wortspiel, aber was verbirgt sich genau dahinter?
Ich glaube, selbstbewusste Demut verbirgt sich dahinter, weil wenn jemand von der, und das ist, sind Vorurteile, mit denen wir auch zu kämpfen haben, dass man bei den Beratern immer von der arroganten Persönlichkeit spricht, die sich immer für den Klügsten hält und entsprechend auf die Leute hinabschaut. Und das ist das, was wir verpönen. Ja, das heißt, viele Leute, die etwas aufgebaut haben, die verdienen einfach nicht nur wie Menschen, sondern auch wie Führungskräfte sehr, sehr viel Respekt und sehr viel Wertschätzung. Und das ist das, was wir auch jungen Menschen von Anfang an vielleicht auch sehr glaubhaft vermitteln, weil wir auch zu den Menschen mit dieser Wertschätzung stehen und uns auch auf der Augenhöhe begegnen und versuchen, ohne Arroganz mit ihnen umzugehen. Und deswegen Wertschätzung für uns einfach extrem wichtig ist, ja, sowohl nach innen wie nach außen.
Das ist in der Szene jetzt nicht so ganz selbstverständlich. Es gibt ja da durchaus ein paar wenige Stars in der Restrukturierungsszene, die eigentlich immer die großen Fälle bekommen. Ist das so in Ordnung? Kriegen die das zurecht?
Ja, bestimmt, sonst würden sie das ja nicht bekommen. Ich meine, Turnaround ist ein relativ digitales Geschäft. Entweder bist du erfolgreich oder nicht. Und du kannst sehr viel mit der Kommunikation lösen, das heißt mit der Vermarktung der Leistung. Aber wenn die Leistung nicht stimmt, kannst du die irgendwann auch nicht mehr vermarkten. Deswegen, wenn die gut sind, dann zu Recht. Ja. Die Zeit zeigt immer, vor allem im Turnaround-Geschäft. Inkonsequenz rächt sich viel schneller in diesem Umfeld wie woanders. Ja.
Ja, das ist eigentlich ein schönes Stichwort. Du machst das ja nun tatsächlich schon 20 Jahre. Hat sich die Restrukturierung im Kern seitdem in irgendetwas verändert?
Ich glaube, dass du jetzt viel mehr über die Märkte nachdenken musst und über die Positionierung und über die, wie nennen das so, duale Transformation, nicht nur das Kerngeschäft zu optimieren, sondern sich Gedanken zu machen, was ist das Geschäft der Zukunft? Und das ist halt nicht nur strukturelle Anpassungen, nicht nur Cost-Cutting, ja, wie man so schön sagt. Mit Cost-Cutting gewinnst du Quartale, mit der Positionierung gewinnst du Jahre. Und früher war es durch auch sehr, sehr fette Jahre viel einfacher, über die Kostenanpassungen schon einen echten Schwung zu bekommen. Inzwischen brauchst du für einen Turnaround, und glaube auch marktseitige Ausrichtung, ja, die nachhaltig ist.
Gibt es irgendeine Art von Professionalisierung in der Restrukturierung, wenn du mal an deine Anfangszeit zurückgehst?
Ja.
Wie macht sich das bemerkbar?
Ich kann mich noch erinnern, dass alleine die Planung, damals gab es nur G&V-Planung, ja, und dann gab es so eine überschlägige Liquiditätsrechnung. Inzwischen ist das alles integriert in Tools und in professionellen Strukturen abgebildet. Das heißt, der Qualitätsanspruch an unser Konzept ist jetzt auch ein ganz anderer, als es vor 20 Jahren der Fall war. Das heißt, Vier-Augen-Prinzip, professionelle Absicherung, Qualitätssicherung, da sind aktuell investiert man in die Qualität deutlich mehr. Liegt auch daran, dass man jetzt auch vielleicht deutlich größere Fälle macht, wo Scheitern noch größere Konsequenzen hat. Das ist eindeutig. Das ist ja deutlich professioneller als noch vor 20 Jahren der Fall.
Es ist ja aber auch deutlich formaler geworden. Ja. Ist das hilfreich oder hinderlich?
Ich glaube, auch hier kann man nicht schwarz oder weiß sein. Für defensive Entscheidungen, über die wir davor gesprochen haben, ist das sehr förderlich, ja, weil du dann abgesichert bist. Und das ist manchmal auch die Absicherung. Ich hatte eine Weile lang relativ viele Klagen auch den Beratern gegenüber und den Finanzierern, was natürlich dazu geführt hat, dass jetzt viel mehr in die formalistische Ausgestaltung der Themen investiert wird, um auch auf der sicheren Seite zu sein, was ich auch nicht leugnen möchte. Das ist auch für uns wichtig, dass unsere Konzepte, sollte es schiefgehen, auch dann jedem Gutachter standhalten. Ja. Das ist klar.
Ja, in den letzten 20 Jahren hat sich der rechtliche Rahmen ja durchaus auch ein bisschen verändert. Es gibt ein paar Tools, die damals nicht zur Verfügung standen. Spielt das für deine Beratungspraxis tatsächlich eine Rolle? Seid ihr dadurch erfolgreicher oder ist das eigentlich nicht der Kern?
Du meinst jetzt Staruk und solche Sachen?
Zum Beispiel, ja.
Ja, das ist mit Staruk, ich glaube, das hat den vor allem unsichtbaren Vorteil, weil man damit so einen Baseballschläger irgendwo in der Ecke hat, auf den alle schielen können und deswegen man vielleicht eine Lösung auch so herbeigeführt bekommt. Aber so aktiv haben wir jetzt ein paar Fälle gehabt, aber das ist jetzt, ja, glaube ich, kein Game Changer, weil am Ende des Tages kommt es nicht darauf an, dass man eine übertragene Sanierung hinbekommt, sondern einfach eine Restrukturierung aus dem Unternehmen heraus schafft. Und wenn viele Unternehmen verkauft werden, werden auch die gefeiert, dass für eine gelungene Restrukturierung, obwohl die Restrukturierung erst nach dem Verkauf beginnt. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt dabei zu beachten, was heißt das fürs Unternehmen? Das zu verkaufen ist vielleicht der erste Schritt, aber danach geht es eigentlich ins Eingemachte. Ja.
Aber wenn wir nochmal kurz beim Rechtlichen bleiben, gibt es da irgendwelche Rahmenbedingungen, die du dir wünschen würdest und die es aber noch nicht gibt?
Das ist, in unserem Feld, wo wir unterwegs sind, ist das alles vollkommen ausreichend. Ich glaube, deutsches Recht ist auch ein ausgeprägtes Recht mit sehr vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn es jetzt nicht jedes Jahr noch aufwendiger wird, ist es für mich vollkommen ausreichend, mit den Instrumenten, die wir jetzt schon haben, erfolgreich zu arbeiten.
Okay, na, das wäre eine klare Aussage. Du hast vorhin das Thema Wertschätzung erläutert, Wertschätzung gerade auch gegenüber dem Unternehmer oder vielleicht dem Management. Trotzdem, das sagen zumindest die meisten Restrukturierungsberater, hat es ja immer irgendjemand vorher vergeigt. So, ist es für euch einfacher, mit einem externen Management zu arbeiten in der Regel oder eher doch selbst mit dem Unternehmer, wenn er noch am Ruder ist?
Das ist ja wiederum so die pauschalen Aussagen. Ich meine, als ich meine Diplomarbeit vor 21 Jahren geschrieben hatte, habe ich auch selbst der Literaturrecherche herausgefunden, dass 80-90% alle Krisen durchs Management herbeigeführt sind. Jetzt in den letzten paar Jahren waren auch sehr viele Themen, die exogene Faktoren hatten, aber am Ende des Tages ist ja Managementanteil bei den Krisen schon nicht zu leugnen. Ich glaube, was hier extrem hilft, zu unterscheiden zwischen Fehlern und Irrtümern. Das heißt, wenn du von einem Irrtum sprichst, dann ist das eigentlich ein normaler Bestandteil der Entwicklung. Man nimmt etwas an und dann trifft diese Annahme einfach in der Realität nicht zu. Keine Innovation wäre ohne Irrtümer möglich. So bei den Fehlern ist das ein bisschen anders. Da geht es darum, dass du das bestehende Wissen einfach nicht anzapfst und einfach einen Fehler machst. Und auch bei der Managementbewertung ist es, glaube ich, wichtig zu unterscheiden, war das jetzt eine irrtümliche Einschätzung der zukünftigen Prognosen oder waren das mehrere Fehler, die nicht erkannt oder vielleicht sogar geleugnet wurden oder missachtet, obwohl sie schon sichtbar waren. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Managementversagen und ganz normale Unternehmensentwicklung in einem Kontext, wo du auch Wachstumsschmerzen, wie wir davor besprochen hatten, hinnehmen darfst und musst, weil ohne Irrtümer wirst du nur eine statische Entwicklung eines Unternehmens haben. Und du brauchst Mut, und Mut erfordert immer mutige Entscheidungen, die auch irrtümlich sein können. Ja? Deswegen ist das, will ich nicht pauschal da jemanden mit einem negativen Statement belegen. Ja?
Okay, das verstehe ich. Auf jeden Fall braucht Restrukturierung aber ja auch eine gewisse Art von Einsicht. Und nun ist es so, dass die Restrukturierungsberater in der Regel ja nicht von den Unternehmen selber reingeholt werden, sondern erst auf Druck von außen. Oder hat sich da was verändert?
Das ist zum Beispiel etwas auch, was sich verändert hat. Ja. Wir merken aktuell oder in den letzten Jahren schon, dass viele Unternehmer sagen, okay, es gibt Situationen, wo mir eine gewisse Expertise fehlt. Und da muss ich jetzt nicht auf den Druck von außen warten, sondern ich möchte das aus der Einsicht heraus und nicht aus Notwendigkeit heraus selbst einen Prozess einleiten. Und dann sind wir auch viel, viel häufiger in den Phasen im Einsatz, wo man noch sehr viel Unternehmenssubstanz und unternehmerische Spielräume hat, was man später unter einem massiven, vor allem Liquiditätsdruck, nicht mehr hat. Und das hat sich auch entwickelt. Das ist vielleicht auch die jüngere Generation der Führungskräfte, mit Beratern einfach umgeht und sagt, okay, ich brauche Experten für diese Situation und dann werden wir auch mit angefragt.
Nun ist der Berater und nicht der Entscheider, außer er macht das, was bei euch ja auch vorkommt. Er geht als CRO direkt ins Unternehmen rein, vielleicht sogar in die Geschäftsführung. Mhm. Aber mal ganz grundsätzlich, wer sollte denn in der Restrukturierung die Fäden in der Hand haben und wer hat sie in der Praxis in der Hand?
Das kommt wiederum drauf an, wie stark das Management ist und was die Ausgangssituation, die wir vorfinden. Manchmal ist es sinnvoll, mit einem CRO zusammenzuarbeiten. Manchmal ist es sinnvoll, mit einem CTO, also Chief Transformation Officer. Und manchmal ist es auch sinnvoll, nur Berater an der Seite zu haben, der dich bei der Umsetzung der Projekte unterstützt. Und das kommt wirklich auf die Situation drauf an. Bei sehr komplexen Restrukturierungen mit sehr viel Stakeholder Management, und das darf man nicht unterschätzen, Stakeholder Management ist immer noch der Erfolgsfaktor in einer Restrukturierung, ist ein externer Manager, der sehr, sehr viel Reputation und sehr viel Vertrauen auf allen Seiten mitbringt, ein Goldwert. Ja. Nur ist es halt schwierig, einen sehr guten CTO zu finden, weil sehr viele Gute sind in Jobs gebunden. Das ist immer meistens so 1,5-3 Jahre. Und das ist die Kunst, hier den richtigen Mann oder richtige Frau einzusetzen, weil du auch sehr viel kaputt machen kannst, wenn du falsche Personen im Einsatz hast.
Ne? Ja, es hat ja jetzt seit der Finanzkrise auch gar nicht so viele Gelegenheiten gegeben, da in der Breite Wissen auszubilden, weil einfach die Fälle gefehlt haben. Wird das ein Problem werden in der Zukunft, wenn die Zahl der Fälle ja doch offenbar zu steigen scheint?
Ich glaube, wir werden eher auf der Finanziererseite ein Problem bekommen, weil die Ressourcen in vielen Banken so runtergefahren wurden, dass ich mir nicht vorstellen kann, wenn jetzt eine echte Welle kommt, wie man die überhaupt bewältigen wird. Und die letzten 3 Jahre waren eigentlich Restrukturierungsjahre. Ich meine, durch Covid und durch die Kriege hat man schon sehr, sehr viele Fälle gehabt, die auch ungewöhnlich zu managen waren, weil man auch mit Pandemie bis jetzt und so einem Lockdown nie zu tun hat. Ja, das heißt, da hilft auch keine Erfahrung, sondern da muss man manchmal neue Wege gehen und sich permanent reflektieren und revidieren. Und das erfordert wiederum Mut. Das heißt, für mich ist die Restrukturierung sehr, sehr stark mit Mut verbunden, weil unter Unsicherheit brauchst du Entscheidungsfreude und auch nicht zu viel Angst, weil sonst geht man da unter oder ist Sterben auf Raten.
Ja. Na, dann muss ich natürlich das Thema Banken dann schon nochmal aufgreifen.
Gerne.
Weil ich glaube, das Letzte, was die Banken haben wollen, ist Mut. Die brauchen vernünftige, substanzielle Entscheidungsgrundlagen. Mhm. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann siehst du schon, dass es da sowohl am notwendigen Wissen als auch an den Kapazitäten mangelt. Und wenn wir noch hinzunehmen, dass es, glaube ich, für einzelne Banker in den vergangenen 20 Jahren auch immer schwieriger geworden ist, tatsächlich Verantwortung zu nehmen, sondern auch da die Formalismen immer stärker greifen, dann darf einem ja vielleicht doch ein bisschen bange werden, ob das die Stakeholder sind, die künftig auch bei mutigen Entscheidungen noch begleiten können.
Wobei, ich würde das jetzt einschränken. Das ist, wir haben exzellente Qualität auf der Finanziererseite. Es ist einfach so, dass da Anzahl der Köpfe immer zurückgeht. Das ist eher das Thema, das ich sehe, dass du einfach mit einem Ressourcenengpass zu tun haben wirst in 3-4 Jahren, auch vom demografischen her, weil sehr, sehr viele erfahrene Leute immer mehr in Rente gehen oder in Vorruhestand. Das heißt, das war jetzt auch in den letzten Monaten sehr stark zu beobachten. Das ist das, was für uns auch das Leben schwieriger macht, weil auch eine Restrukturierung ist eine Vertrauensangelegenheit. Und wenn du mit vielen Leuten schon sehr viel erfolgreich gemeistert hast, dann ist das viel einfacher, auch mutige Entscheidungen zu treffen und sich darauf einzulassen. Aber wenn du immer weniger Leute hast, das ist eher das Thema Qualität. Die Leute, die da sind, sind alle exzellent. Was passiert aber, wenn die einfach immer weniger werden? Das ist die große Frage, ja.
Könnten Debt Funds da in der Breite in die Bresche springen? Sind die eine wirkliche Alternative zu den Banken?
Die werden höchstwahrscheinlich immer mehr zur Alternative werden, weil wenn du keine Ressourcen hast und trotzdem dein Portfolio sauber halten musst, werden diese Themen dann hochkommen, dass man auch die Kredite verkauft. Ich sehe noch zurzeit keine Welle, aber ich schließe es nicht aus, dass in den nächsten Jahren das zunehmen wird. Und was wir auch aktuell beobachten, dass durch die angeknackste Substanz der letzten Jahre man fast überall bei einer Restrukturierung EK-Problem hat. Dass du hier EK-stärkende Prozesse einleiten musst, um Investoren zu finden, die das Unternehmen stützen oder auch komplett übernehmen. Und das ist auch etwas Neues. Vor 5-6 Jahren war das nicht der Fall. Jetzt merkt man, die letzten Jahre waren nicht sehr profitabel für viele.
Aber diese Art Investor findet man jetzt ja auch nicht an jeder Straßenecke. Anders als die Private Equity Häuser, die in Cashflow-starke Unternehmen gehen wollen, sind die Turnaround-Investoren ja doch eher rar gesät bislang. Und sagen wir mal, die aktiv waren, haben jetzt auch nicht alle einen wunderbaren Track Record, sodass wir eigentlich eher sehen, dass da zunehmend Zurückhaltung an den Tag gelegt wird.
Ja, das Geld ist ja teuer geworden. Das heißt, du musst wirklich gute Fälle haben, wo du auch was verdienen kannst. Und früher hat man vielleicht mehr Risiko genommen und jetzt ist man deutlich selektiver unterwegs. Und wenn du jetzt einen Commodity-Anbieter aus dem Automotive-Bereich versuchst zu verkaufen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt schwieriger ist als noch vor 7 Jahren. Ja. Und da sind die Rahmenbedingungen, die es nicht einfacher machen. Ja. Auch eine übertragene Sanierung erfolgreich über die Bühne zu bringen.
Ja, da geht natürlich nichts ohne Anwälte. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr mit Anwälten zusammenarbeitet, wofür ihr die braucht und was es vielleicht auch noch für andere Berater gibt, die für euch in dem Restrukturierungsprozess eine wichtige Rolle spielen, was ihr vielleicht selber nicht abdeckt.
Genau, Anwälte, das ist ja auch ein mehrdimensionales Thema, weil du brauchst einen Juristen, der die Geschäftsführung betreut, du brauchst einen Juristen, der den Gesellschafter betreut, du brauchst einen Juristen, der die Banken betreut, du brauchst vielleicht einen Juristen, der die Finanzierungsseite betreut oder Aufsichtsrat. Das heißt, wir haben in größeren Fällen hast du dann 7, 8 Häuser, die involviert sind und deswegen auch Stakeholder-Management so massiv an Bedeutung gewinnt. Und ein guter Jurist oder gute Juristen sind sehr, sehr, sie sind nicht nur viel wert, auch teuer, aber die sind Gold wert, wenn sie die richtigen Weichen stellen können in einem Fall, weil meistens können sie sehr viel bewirken, vor allem durch Moderation und Steuerung und auch Komplexitätsreduzierung. Weil man kann auch als Jurist sehr, sehr viel Komplexität reinbringen oder sehr pragmatisch unternehmerisch handeln. Und das ist auf der Ebene der Juristen, auf der Ebene der Debt Advisor oder M&A-Berater, wenn man einen EK-Prozess einleitet, das ist die Player, die zu einem Restrukturierungsprozess inzwischen fast immer gehören.
Hat euch das nie in den Fingern gejuckt, gerade das Thema M&A auch nochmal mit aufzunehmen oder auch das Debt Advisory? Ihr seid natürlich in den Bankengesprächen auch mit drin, aber so dieses explizite Business, was ja einige Spieler am Markt machen, das sieht man bei euch ja so in der Form Standalone gar nicht.
Das ist ja immer wieder die Frage, wie breit sollte unser Portfolio sein? Und das steht und fällt mit den Leuten. Und wir wollen jetzt nicht den Weg der anderen gehen. Wenn alle M&T und Debt Advisory mit anbieten, heißt das nicht, dass wir das auch machen müssen. Und wir haben uns bis jetzt dagegen entschieden, da sehr viel zu investieren. Ja, ist auch ein bisschen konfliktet, wenn man zu viele Hochzeiten in einem Fall bespielt. Es ist schwierig, allparteilich zu sein, sondern man gewinnt dann irgendwann auch vielleicht verschobene Interessen. und muss die managen. Das ist, wir haben uns bis jetzt mit dem Kerngeschäft der Wertsteigerung mit Wertschätzung, wie du das hier rausgelesen hast, gut gefahren und wollen dann dabei bleiben und nicht unbedingt in diese Felder investieren. Und man muss auch sagen, M&A-Geschäft ist an sich auch relativ standardisiertes Geschäft mit sehr vielen Playern im Markt. Wieso sollen wir ein für uns aus der Pacific Red Ocean einsteigen?
Ja? Ja gut, das Distressed M&A-Geschäft hat ja schon seine ganz eigenen Gesetze, auch durchaus eigene Spiele.
Gibt's auch sehr viele gute Spieler, ja, im Markt, ja.
Ja, boah, einige, würde ich sagen. Sehr viele sind es nicht, aber es sind einige tatsächlich gute. Jetzt gibt's natürlich für Restrukturierungsberater aber auch noch eine andere Versuchung, und die ist, wenn man gelernt hat, dass man einen enormen Wertsteigerungshebel hat, und das nehmt ihr ja für euch in Anspruch und könnt das, glaube ich, auch ganz gut nachweisen, dann ist die Versuchung doch an und für sich groß, das auch mal selber zu machen. Also wer auch nicht der erste Berater, der Geld in die Hand nimmt, genau, sich selber Unternehmen kauft und sagt, dann partizipiere ich doch nicht nur an einem schönen Beratungshonorar, sondern tatsächlich an der Wertsteigerung selber. Für euch irgendeine Perspektive?
Aktuell nicht. Das ist, da gibt es auch ein paar Beispiele, die diesen Weg gegangen sind und sind sehr erfolgreich geworden, aber ob das dann interessenskonfliktfrei war, ist das jetzt im Nachhinein total egal, weil man so erfolgreich ist, dass das keine Rolle spielt. Wir haben uns bis jetzt dagegen entschieden, wir möchten allparteilich bleiben. Das heißt, im Sinne, alle Beteiligten agieren. Und in dem Moment, wo du selbst investiert hast, dann kannst du nicht allparteilich sein und neutral gar nicht. Ja. Deswegen sind wir da sehr vorsichtig und möchten nicht eine Seite übergewichten.
Du machst Restrukturierung jetzt seit über 20 Jahren. In sowas rutscht man typischerweise rein. Das sucht man sich nicht gezielt aus, weil man am Anfang das auch, glaube ich, noch sehr schwer einschätzen kann. Erfahren wir zumindest in den Gesprächen mit Studierenden. Du bist aber eben auch schon über 20 Jahre dabei. Einfach, weil du es so gut kannst? Oder ist das auch eine Art Bestimmung, die du da findest?
Ich meine, viele Leute suchen nach sinnhaften Tätigkeiten, ja. Und wir haben ja über diese Selbstwirksamkeitserwartung gesprochen. Und in der Restrukturierung hast du mehrere Vorteile. Erstens agierst du sofort auf der Unternehmensebene. Das heißt, du bist ja für das ganze Unternehmen mitverantwortlich, arbeitest fast nur mit der ersten, zweiten Führungsebene, was einfach den Impact massiv steigert. Zweitens hast du unglaubliche Vielfalt an Themen. Wenn du mit den Geschäftsmodellen arbeitest und mit den Märkten in der Kombination, wird sie nie langweilig. Und drittens, das ist da, wo wir unglaublich viel Wertschätzung von unseren Kunden bekommen, weil es ist ja eine sehr emotionale Situation. Es geht um sehr, sehr viel für geschäftsführende Gesellschaft, auch um die Erbe und Legacy. Und die Dankbarkeit, die du erfährst, wenn das gelungen ist, das ist so wertvoll, das bekommst du normalerweise in keinem anderen Beratungshaus. Ja? Weil wenn du irgendwo Prozesse optimiert hast oder ein Programm gut installiert hast, das ist okay, du kriegst sehr viel Dankbarkeit, aber da geht's nicht ums Leben und Tod für die Traditionen. Und da, die Wertschätzung, die du bekommst, das ist etwas so Wertvolles, dass man das auch als Privileg einwerten kann, ja.
Also ich verstehe, die Restrukturierung ist immer sinnhaft und nie langweilig. Ja, kann ich nachvollziehen. Ein bisschen langweilig ist dagegen eure Strategie. Ich meine, ich hatte es eben schon mal so ein bisschen versucht abzuklopfen, aber ihr seid ungeheuer beständig in dem, was ihr macht. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, da will ich gemeinsam mit meinen Kollegen SMP im Laufe der nächsten 10 Jahre noch hin entwickeln? Das können wir noch nicht, das sind wir noch nicht, das wollen wir aber sein.
Ja, da gibt es ja eine klare strategische Landkarte, wie wir es bezeichnen, in welche Stoßrichtungen wir kommen möchten. Und das ist ja insofern anspruchsvoll, weil wir zurzeit auch für die Beratungsbranche mit sehr, sehr vielen Herausforderungen konfrontiert sind, unter anderem mit KI. Das ist für uns auch ein Riesenthema, womit wir uns aktuell beschäftigen. Wie können wir das managen? Und was heißt das für uns? Das kann ja auch einen sehr, sehr disruptiven Charakter haben. Dann auch unsere Entwicklung bei den größeren Unternehmen, das kann man nicht erzwingen. Das passiert einfach durch die gute Qualität der letzten Jahre, dass man auch da die neuen Methoden mitentwickeln muss, wie man innerhalb von wenigen Wochen jetzt sehr, sehr anspruchsvolle Situationen aufgreifen und begreifen kann. Und was natürlich für uns wichtig ist, dass wir nicht nur die Strukturierung machen, sondern auch inzwischen sehr, sehr viel Transformation. Und da sind wir auch noch nicht so weit, was die Bekanntheit anbetrifft, wie im Bereich Restrukturierung. Das heißt, uns wird nicht langweilig, Bastian. Das heißt, wir haben noch einiges vor. Ja.
Ne, den Zweifel habe ich auch nicht gekriegt. Jetzt kann man sich Georgi Michailow ohne Restrukturierung kaum vorstellen. Man kann sich auch die Restrukturierungsszene ohne Georgi Michailow nicht so richtig vorstellen. Jetzt stellen wir es uns aber doch mal vor, dass du aus irgendeinem Grunde den Job an den Nagel hängst. Was machst du dann? Gibt's noch irgendwas, wofür du so brennst, dass du sagst, das könnte meine neue Profession sein?
Das kann ich zu heutigem Zeitpunkt noch nicht einschätzen. Das heißt, ich bin jetzt 45, 46 und ich habe noch einige Jahre vor mir, wo ich genug Chancen sehe. Ich meine, ich bin auch Beirat in mehreren Familienunternehmen. Das ist auch eine spannende Perspektive auf ein Unternehmen, wo man mit eigener Expertise sehr viel leisten kann. Und auch solche Themen wie Podcast oder Blogbeiträge, Bücher, also da gibt es so viele Betätigungsfelder. Ich glaube, es wird mir auch da nicht langweilig und ich versuche die Serendipität zu leben, das heißt offen durch die Welt zu laufen und die Chancen zu ergreifen, die sich bieten. Ja.
Dann bleib uns sehr gerne erhalten, Georgi. Das war sehr spannend. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich sag dir ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Da haben wir, glaube ich, einiges gelernt. Allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse und bis bald, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com